Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute blicken wir auf EY. Die Wirtschaftsprüfer werden nämlich jetzt von Wirecard-Aktionären verklagt. Außerdem geht es um 6 Aktien, die Profis gerade kaufen oder verkaufen. Heute ist Montag, der 8. April und ich bin Nele Domen. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY hat fast 10 Jahre lang die Bilanzen von Wirecard abgesegnet. Ja, und wie das geendet ist, das werden die meisten von Ihnen sicher noch sehr genau wissen. Wirecard wurde zum größten deutschen Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit und tausende Anlegerinnen und Anleger haben Milliarden an Euro verloren. Gegen EY liegen deswegen auch bereits Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe vor. Doch jetzt hat EY in diesem Februar ganz geheim ein bisschen umstrukturiert. Und genau gegen diese Umstrukturierung klagen jetzt tausende Wirecard-Aktionäre. Das wurde heute bekannt. Die Anwälte der Kläger befürchten nämlich, dass EY damit eben diesen Schadensersatzforderungen einfach entgehen will. Unser Teamleiter Industrie beim Handelsblatt, Bert Fründorf, ordnet das Ganze dann mal für uns ein. Im zweiten Teil der Sendung schauen wir dann darauf, welche Aktienprofis sich gerade ins Portfolio holen und welche sie eher verkaufen. Die Grundlage dafür ist ein Ranking von Goldman Sachs. Das zeigt die jeweils 10 größten Positionen in den Portfolios von 95 erfahrenen Hedgefondsmanagern. Meinem Kollegen Andreas Neuhaus sind in diesem Ranking dann 6 Aktien besonders aufgefallen, die Profi-Anleger gerade kaufen oder verkaufen. Und er ordnet ein, was das Ganze jetzt für Privatanleger bedeutet. Vorher, klar, kommt aber wie immer unser Marktbericht. Und dafür ist mir heute mein Kollege Ingo Narrat aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo.
Hallo nach Düsseldorf. Hallo Nele.
Grüße dich. Ingo, die deutschen Aktien sind ja ganz gut in die Woche gestartet und der DAX gewann 0,8% auf rund 18.320 Punkte. Was hat denn die Kurse nach oben getrieben?
Die meisten Anleger erwarten weiter, dass die Notenbanken in Amerika und in der Eurozone im Juni die Zinsen senken werden. Das gibt erstmal ein gutes Gefühl. Und dann kam am Montag früh die deutsche Industrieproduktion für Februar. Und ja, mit guten Zahlen. Nochmal aufatmen bei den Anlegern. Das stützte den Markt, wie es im Finanzslang so schön heißt. Naja, es war ein bisschen mehr. Es war schon ein Stimmungsaufheller.
Schön. Welche Einzelwerte sind dir denn so aufgefallen?
Der Tag war auf jeden Fall nachrichtenarm. Und so muss man auch die stärksten Einzelbewegungen sehen. Von den Unternehmen selber gab es nichts Neues, von einer Ausnahme abgesehen. Aber zum großen DAX. Die Tagesgewinner ist Zalando, plus 8%. Grund? Eine Bank hat die Aktie empfohlen. Die Geschäftszahlen werden besser werden, heißt es da. Aber die Seelenmassage brauchen die Aktionäre. die verkaufen, also Zalando verkauft trendy Modeware, aber der Kurs ist genau das maximale Kontrastprogramm zu trendy. Vor 3 Jahren haben die Aktionäre noch über 100 Euro für die Aktie bezahlt. Die sind auf 25 Euro geschrumpft. Der Kurs ist also fast so schnell gefallen wie die Preise für gebrauchte E-Autos. Das ist ein anderes Thema. Aber die Autos bleiben uns am Montag erhalten. Denn Mercedes-Benz, Aktie macht fast 3% plus. Ne? Drittstärkster Gewinner am Montag. Dann fehlt uns noch der zweite Platz in der Sandwich-Position zwischen Zalando und Mercedes. Das ist, na klar, ich muss es nochmal sagen, immer wenn wir hier reden, komme ich an Rheinmetall nicht vorbei. Ja. Warum soll es jetzt anders sein?
Warum soll es heute anders sein?
Ja, fast 3% Kursgewinn auf 552 Euro. Unnötig zu sagen, neuer Rekord. Damit bin ich aber auch ruhig. Meine Tochter würde sagen, schwall mich nicht voll, Papa. Und deswegen stell die nächste Frage, bevor ich damit doch anfange.
Ja, ja. Du sagtest eben nochmal in einem Gespräch, es gäbe doch noch eine Ausnahme zu den nachrichtenlosen Kursbewegungen.
Die auffälligste Ausnahme ist eine echte Ruhrpott-Firma.
Schwarz und gelb?
Jawohl, ja, ja, ja. Wir sind Seelenverwandte. Der BVB, das sind die, die mal wieder nicht deutscher Fußballmeister werden. Und dann sind die Fans in so super Laune am Samstag in Dortmund. Aber was passiert an der Börse? Aktie verliert 3%. Kostet jetzt 3,40 Euro. Vor 5 Jahren musste man 9 Euro zahlen. Kurz und schlecht, ja, den BVB-Aktionären geht es ungefähr so mies wie den Aktionären von Zalando. Wenn sie zu den Höchstkursen gekauft haben. Ja, hoffentlich haben alle Zuhörer gute Laune mitgebracht, denn jetzt gibt's obendrauf eine noch schlechtere Meldung. Ja, tatsächlich, die gibt's, wo man es auf den ersten Blick nicht sieht. TUI, ja, der Reiseveranstalter, kam heute zurück an die deutsche Börse. Gleich ein paar Prozent im Plus, war ja 10 Jahre in London notiert. Warum das eine schlechte Nachricht ist? Ja, zur Jahrtausendwende kostete die Aktie über 160 Euro. Heute keine 8 Euro mehr. Ja, das war also kein Traumschiffurlaub, ne, wie TUI das anbietet, sondern für Aktionäre eine Albtraumreise.
Ja, dann mal genug jetzt von den traurigen Nachrichten. Es gibt ja mindestens 2 Anlageformen, die nicht auf der Verliererstraße gerade unterwegs sind. Im Gegenteil.
Und ich hätte fast gesagt, hurra, jetzt mal was Positives, wenn man das so sehen will. Und wenn es nur um die Bewegung nach oben geht, nicht darum, was vielleicht dahinter steckt. Es geht um Aurum. Wer von uns hat Lateinkurs besucht? Ne?
Das nicht, aber es müsste Gold sein, oder?
Ja, das war zu einfach, ich gebe das zu. Ich überlege mir eine schwierige Frage.
Gerne.
Der bekannte Fondsmanager Bert Flossbach meinte heute früh, so richtig erklären könne auch er als Profi das nicht. Er findet es irritierend, so sein, wie sagt man heute, Wording, so nennt er das. Denn scheinbar steige der Preis ohne jeden Grund. Es sind auf jeden Fall keine Finanzanleger, die dafür verantwortlich sind, wie man an den sogenannten Gold-ETF sieht, also den auf Gold bezogenen Wertpapieren. Die Goldkäufer wollen kein Wertpapier, die wollen das physische Metall, also für und das Kopfkissen oder für den Tresor, also je nach Geschmack. Ja, es kaufen einige Notenbanken, das wissen wir, aber wohl auch Chinesen, Inder oder Investoren aus dem arabischen Raum. Gold kostet am Montag in der Spitze fast 2.350 Dollar je Feinunze, natürlich ein neuer Rekord.
Und es muss ja Gründe geben, auch wenn vielleicht die Fondsmanager sich gerade noch etwas zurückhalten mit der Analyse. Es muss ja trotzdem Gründe geben, warum es da gerade so gut läuft. Deswegen frage ich dich, was vermutest du denn?
Also jetzt fällt mir zunächst mal die dümmste intelligente Antwort ein. Es gibt mehr Käufer als Verkäufer, aber das ist natürlich, wollen wir ja niemanden mit langweilen. Also es ist vielleicht der gleiche Grund, der möglicherweise auch die zweite Anlageklasse antreibt, die nach oben läuft, den Bitcoin. Einige andere Kryptowährungen. An Montag 5% im Plus bei über 72.000 Dollar. Nahe am Rekordstand. Heute früh hat sich ein anderer bekannter Investmentprofi dazu gemeldet. Jens Erhard aus München. Er glaubt, dass Anleger dahinter stecken, die sich gegen Gefahren absichern wollen. Seine Vermutung? Die Anleger trauen dem massiven Schuldenmachen der amerikanischen Regierung und den enormen Geldspritzen der Notenbank in den letzten Jahren, eigentlich weit über 10 Jahren nicht. Die Idee. Da weichen wir doch auf eine Anlage aus, die auch eine Währung ist und die von Notenbanken und Regierungen nicht beeinflusst werden kann. Jedenfalls nicht unter normalen Umständen. Zum Schluss fällt mir kein passendes Sprichwort zum Bitcoin ein. Der ist vielleicht auch zu jung. Also bei Gold ist das natürlich einigermaßen anders. Da gibt es ja diesen schönen und gleichzeitig auch schön kurzen Spruch, sich eine goldene Nase verdienen. Das ist einer davon. Also wir werden noch erleben, ob das stimmt.
Wohlgesprochen, lieber Ingo. Vielen, vielen Dank für die Einsichten heute und liebe Grüße nach Frankfurt.
Danke, Nele.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Der Betrugsskandal rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard ist vor schon 4 Jahren ans Licht gekommen und noch immer ist er einfach nicht vorbei. Vor allen Dingen nicht für die Anlegerinnen und Anleger von Wirecard, die für ihre Verluste entschädigt werden wollen. Größtenteils wollen sie das vom Wirtschaftsprüfer EY. Doch für diese Anlegerinnen und Anleger hat sich die Lage nun noch etwas erschwert, seit EY Anfang dieses Jahres fernab der Öffentlichkeit eine kleine Umstrukturierung durchgeführt hat. Um das Ganze einmal zu sortieren, ist jetzt mein Kollege Bernd Fründhoff hier im Studio. Hallo Bert.
Hallo Nele.
Bert, jetzt mal eine ganz schwierige Frage zum Anfang. Würdest du uns mal den Wirecard-Skandal so in drei Sätzen zusammenfassen?
Okay, das versuche ich. Drei Sätze. Ein aus den Wurzeln des Porno- und Glücksspiels geschäftskommende Firma wurde zur deutschen Tech-Hoffnung, wurde extrem gefeiert an der Börse, in der Öffentlichkeit, immer steigende Gewinne. Und alle haben es geglaubt. Am Ende stellte sich raus, dass ein Großteil der über vor allem externe Partner abgewickelten Geschäfte wohl nicht existierten und keiner hat es gemerkt. Das ist der große Skandal. Weder Aufsichtsräte, Börsenaufsichts noch die Wirtschaftsprüfer. Und der materielle Schaden, der geht in die Milliarden und der Schaden für den Finanzstandort Deutschland, den kann man nicht beziffern.
Ja, und du hast es gerade gesagt, keiner hat es gemerkt. Vielleicht genau an der Stelle noch die Frage, welche Rolle hatte denn EY in dem ganzen Wirecard-Skandal?
Gemerkt hat es ja letztlich, muss man sagen, immer wieder hervorheben, die Financial Times mit ihrer Berichterstattung. Na, das möchte ich gerne immer in dem Zusammenhang sagen. Die sind wirklich sehr hart am Ball geblieben dabei und auch richtig. Die Rolle von EY ist natürlich ganz zentral. Der Wirtschaftsprüfer ist jemand, der die Bilanzen absegnet, der schaut, ob die Zahlen, die das Unternehmen angibt, der Realität entsprechen, der die Risiken in der Bilanz aufzeigen soll, die Probleme möglicherweise, mit denen die er sieht. Das heißt, ein Wirtschaftsprüfer hat immer eine sehr zentrale, wichtige Aufgabe. Und diese Aufgabe hatte natürlich EY bei Wirecard, weil sie über die Jahre bis zum Zusammenbruch eben als Wirtschaftsprüfer eben auch die Bilanzen testierten. Und das ist der große Vorwurf, der gegenüber EY gemacht wird, ist eben, dass man trotz vieler roter Flaggen, die sich durchaus ergaben, nicht die Reißleine gezogen hat, sondern die Bilanzen bis einschließlich 2018 uneingeschränkt testierte. Und das Testat für 2019 verweigerte EY erst unmittelbar vor dem Zusammenbruch im Juni 2020. Und ja, jetzt werden der Prüfungsgesellschaft eben schwere Prüfungsfehler vorgeworfen. Es gab das Verfahren um das von der Prüferaufsicht APAS, das ist die deutsche Prüferaufsicht, die den ganzen Berufsstand übersieht, angestrengt und jetzt zum Abschluss gebracht wurde, wo halt auch tatsächlich einige Pflichtverletzungen festgestellt wurden. Und EY hat auch diesen Bescheid auch jetzt akzeptiert.
Ja, und auch vor den aktuellen Wendungen, über die wir jetzt gleich nochmal sprechen, mit der besagten Umstrukturierung. Es gab ja jetzt auch schon vorher milliardenschwere Schadensersatzklagen gegen EY. Worauf genau bezogen die sich denn und von wem?
Genau, es gibt im Grunde drei Arten von Klagen. Das eine sind Gläubiger, die halt den Schaden entstanden wurde durch den Zusammenbruch, durch die Pleite. Dann gibt es den Insolvenzverwalter, der klagt darauf, dass der fordert die Dividenden zurück, die damals gezahlt wurden, obwohl es überhaupt keinen Gewinn gab oder kein wirkliches Geschäft. Und das sind aber die einzelne Klagen, also der Großteil der Verfahren oder angestrengten Verfahren, der kommt tatsächlich von Privatanlegern, die halt Milliarden durch den Zusammenbruch der Aktie verloren haben. Insgesamt gibt es mittlerweile mehr als 4.300 Zivilverfahren. Das ist locker mal doppelt so viel wie 2022 noch gab. Es lag daran, dass jetzt gewisse Fristen eingehalten werden musste bis Ende 2023. Aber das ist so der Stand momentan.
Alles klar. Und jetzt eben diese Restrukturierung im Februar dieses Jahres hinter verschlossenen Türen, gegen die jetzt auch tausende Wirecard-Anleger klagen. Was genau wurde denn da intern verändert und warum wirkt das für die Kläger so verdächtig?
Ja, da müssen wir ein bisschen ins Gesellschaftsrecht einsteigen.
Ja, bitte.
Leider ein wenig Schwarzbrot, wie es so schön heißt. Also EY war in Deutschland über ganz viele Jahre hinweg eine einfache GmbH. Ne? Und in der GmbH hat man Geschäfte und Vermögen, mit der man haftet. Die einzelnen Gesellschafter haften nicht, aber ansonsten haftet eine GmbH mit allem, was sie hat. Und das ist bei einer Prüfungsgesellschaft, sind das ja im Grunde Menschen, teilweise vielleicht Gebäude, die man besitzt, Kundenverträge insbesondere. Und Anfang Februar, hat sich EY in eine Kommanditgesellschaft gewandelt. Das ist möglich, dass sie das kann, seit Jahresanfang als Prüfungsgesellschaft. Bei der Kommanditgesellschaft sind die Haftungen anders geregelt, auch die Gesellschafterverhältnisse untereinander. In einem ersten Schritt hat EY sich in eine KG verwandelt, die sozusagen die einzelnen Geschäftsbereiche, die sie haben, also Prüfung, Beratung, Strategieberatung, Steuerberatung, als Gesellschafter in dieser KG hat. Also sozusagen im Grunde das Gleiche wie vorher, bloß ein bisschen anders benannt und rechtlich natürlich auch anders. Im gleichen Zug wurde diesen Gesellschaftern, das sind die sogenannten Kommanditisten, eingeräumt, dass sie auch diese Gesellschaft wieder verlassen können und dann bestimmtes Vermögen mit sich nehmen dürfen. Das heißt, und das wurde auch in einem Zug gemacht, diese KG wurde gegründet. Im gleichen Zug sind drei oder mehrere dieser Kommanditisten, dieser Gesellschafter wieder aus der KG ausgetreten. Und zwar einmal das normale Consulting, dann die Strategieberatung und die Steuerberatung. Und sie haben dann das entsprechende Vermögen, was ihnen zugeordnet werden kann, haben sie dann mitgenommen. Sie sind weiterhin Teil von EY Deutschland, aber sie sind nicht Teil dieser Kommanditgesellschaft. Sie sind ausgetreten und haften jetzt noch für weitere 5 Jahre für das, was vorher passiert ist, also was im Wirecard-Fall passiert ist. Nach diesen 5 Jahren haften sie für das, was bis Februar passiert ist, nicht mehr. Und das ist im Grunde die rein rechtlich, sag ich mal, trockene Analyse, ne? Ob da tatsächlich das hintersteckt, was die Kläger aufschreckt und vermutet, ist eine offene Sache. Man kann das vielleicht auch, man kann es so sehen, man kann es so bewerten. Die Bewertung der Kläger ist, dass sie das EY versucht, aus dieser Gesellschaft, aus dieser Kommanditgesellschaft, die Haftungsrisiken trägt, über diese Verschiebung halt versucht, Vermögen rauszuziehen, damit die anderen Einheiten halt künftig nicht mehr haftbar dafür sind, was bei Wirecard passiert ist, sondern nur noch das Wirtschaftsprüfungsgeschäft übrig bleibt und ein paar andere Assets, die drin sind in dieser KG, weil die KG ist letztlich diejenige, die das Haftungsrisiko weiterträgt.
Okay, und es würde trotzdem, also vielleicht nochmal ganz einfach gefragt, es wäre trotzdem noch, ich sag mal ganz easy ausgedrückt, genügend Geld da für Schadensersatzforderungen eben in dieser verbleibenden Gesellschaft? Und vielleicht die zweite Frage, diese 5-Jahresfrist, ist die auch neu? Also ist das quasi jetzt nochmal eine verkürzte Dauer, die die Klägerinnen und Kläger noch haben, was ja gerade im Anbetracht dieser riesigen Prozesse auch vielleicht schwierig werden könnte, so vom Timing? 5 Jahre ist ja nicht viel.
Genau, also das ist ja die große Befürchtung, weil die ganzen Klagen, insbesondere das Kapitalmusterverfahren, was ja dort stattfindet, auch im Fall Wirecard, wird viel länger dauern. Das ist schon abzusehen halt. Ne? Und bis es da eine Entscheidung geben wird, auch in vielen ganz anderen Verfahren, ist eigentlich abzusehen, dass es eine Entscheidung da erst in einigen Jahren geben wird, ob das jetzt 5 oder 7 oder beim CAPMOC vielleicht sogar 11, 12 Jahre sind. Ne? Das ist offen, aber nicht unwahrscheinlich. Deswegen ist diese 5-Jahresfrist schon valide, hat schon eine gewisse Bedeutung. Ne? Die andere Frage ist, es geht ja den Klägern insbesondere um den Verdacht, dass eben Vermögen abgezogen wird, was hinterher nicht mehr zur Verfügung steht, falls EY verurteilt wird. Ne? Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was hat eigentlich so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an Assets? Was hat sie an Vermögen, was verwertbar ist? Das ist jetzt kein Industriebetrieb, der eine Riesenanlagen besitzt, der Maschinen besitzt, wo man sagen kann, okay, das verscherbeln wir jetzt alle über einen Insolvenzverwalter, sondern so ein Geschäft von der Prüfungsgesellschaft, Beratungsgesellschaft besteht im Wesen aus Menschen.
Ja,
das sind Köpfen. Menschen, die beraten, die haben Verträge mit Kunden. Das sind alles keine Assets, die großes Vermögen an sich darstellen, was verwertbar ist. Das große verwertbare Vermögen, wenn man so will, auch in dem Fall von Prüfungen, von möglichen Prüfungsfehlern bei Wirecard, ist im Grunde die Versicherung von EY. Sie haben so eine Berufshaftpflichtversicherung, die müssen sie auch haben. Die Höhe kennt man allerdings nicht.
Aha.
Die ist auch individuell verhandelbar, je nachdem, ne? Also wie das eine Gesellschaft macht. Was darin steckt, weiß man nicht. Wissen, glaube ich, die Kläger auch nicht. Ne? Aber im Grunde ist das, glaube ich, das wesentliche Vermögen, was verwertet werden kann, beziehungsweise woraus Geld fließen kann. Aber es wären sicherlich nicht die Milliarden, die im Raum stehen. Und dieses Vermögen, das unterstreicht auch EY, diese Versicherung, die verbleibt auch in der bestehenden KG jetzt.
Okay, und ohne das bewerten zu wollen, man versteht jetzt schon, warum da vielleicht Klägerinnen und Kläger auf die Idee kommen, naja, das sieht mir nicht ganz, ganz koscher aus. Hat sich denn EY schon zu den Vorwürfen geäußert?
Ja, mehrfach. Also Sie sagen ganz klar, dass es keine Auswirkungen, diese gesamte Umstrukturierung, keine Auswirkungen auf die Haftungsrisiken für bestehende und zurückliegende Mandate hat, ne?
Aber keine stimmt ja schon mal nicht, heißt, allein wegen der 5 Jahre zum Beispiel, oder?
Ja, wobei man eben in diesen 5 Jahren auch sehen muss, dass diese Haftung der Kommanditisten, die jetzt ausgetreten sind für die 5 Jahre, auch wiederum beschränkt ist. Ne? Also es ist wirklich eine sehr tricky Konstruktion. Mhm. Aber also EY sagt grundsätzlich, dass diese gesamte Restrukturierung andere Gründe hat, weil sie die Geschäfte in Europa mit anderen Landesgesellschaften vereinen, also von der Struktur her, also nicht vereinen, sondern die Struktur her anpassen und stärker die ganzen Beratungsgeschäfte von dem Prüfungsgeschäft trennen wollen künftig. Ne? Und das hat sicherlich auch Wirecard-Hintergründe, ne? Weil man dann eben die Haftung künftig anders regeln will. EY beharrt aber darauf, dass es eben diese Restrukturierung, Reorganisation keine Auswirkungen auf die Haftungsrisiken im Fall Wirecard hat.
Dann wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft, auch wenn das schwierig ist natürlich. Aber wie schätzt du denn die Chancen ein, auch für die Klägerinnen und Kläger? Was glaubst du auch, welche Zeithorizonte müssen wir uns anschauen? Wie geht's da weiter?
Ja, es ist ja jetzt die Situation, wenn man das zeitlich mal alles betrachtet, ist ja interessant, weil EY hat diese Umstrukturierung jetzt in einem Zug gemacht im Februar. Ne? Also bis zum März ist das jetzt abgeschlossen. Nun haben sie im nächsten Schritt diesen Bescheid der APAS, den Strafbescheid, akzeptiert, ne? Was für sie, glaube ich, der richtige Schritt ist, um das Thema auch abschließen zu können. Haben auch akzeptiert, stimmen dem nicht im Großen und Ganzen zu, aber sie haben es zumindest akzeptiert, auch die Strafen. Ne? Und das bringt ja natürlich auch gewisse Argumente für die Kläger. Ne? Das sagt, okay, die oberste Börsenaufsicht hat, selbst die haben Pflichtverletzungen im Fall Wirecard bei EY attestiert oder gesehen. Ob das dann vor Gericht wie verwertbar ist für die Klagen, muss man sehen. Ne? Der große Vorteil, EY hätte das nicht gemacht, diesem Bericht zugestimmt oder diesem Strafbescheid, wenn die APAS Vorsatz attestiert hätte. Also wenn sie gesagt hätte, okay, die Prüfer von EY haben vorsätzlich daneben geguckt, ne, haben wirklich Vorsatz. Und Vorsatz ist ja ein schwammiger Begriff, aber der taucht wohl, und das ist wohl auch so in diesem APAS-Bericht, nicht auf. Das heißt, dann wären nämlich die Haftungssumme und die Haftungsgrenze unendlich gewesen.
Okay.
Das heißt, das wäre ein sehr starkes Argument für die Kläger. Deswegen haben die Klagen eigentlich durch diesen APAS-Bescheid jetzt nur, sag ich mal, ein bisschen an Gewicht vielleicht oder argumentativer Kraft gewonnen. Ne? Am Ende muss man sagen, wie ich eben meinte, milliardenschwere Zahlungen wird EY nicht leisten können. Ne? So viel Vermögen hat die Gesellschaft nicht, das ist schon mal ganz klar. Es könnte sein, und ich glaube, darauf ziehen auch die meisten Kläger ab oder die Kanzleien, dass es um Vergleiche geht, in welcher Höhe auch immer. Möglicherweise sind die mit einem Insolvenzverwalter einfacher und schneller zu bekommen, falls EY das anstrebt, als im Fall von Tausenden von Einzelklägern, die die Aktie besessen haben. Für die ist es aber auch gleichzeitig am schwierigsten, weil als Kläger muss ich ein sogenanntes Ursächlichkeitsprinzip nachweisen. Das heißt, ich muss sagen, ich habe die Wirecard-Aktie damals gekauft, auch deswegen, weil ich geglaubt habe, dass die Bilanzen stimmen, weil EY die ja unterzeichnet hat. Ne? Aber das muss man erstmal nachwachen, dass das ein Impuls für den Kauf der Aktie war, wage ich mal zu bezweifeln, weil, glaube ich, kaum Aktionär, die tatsächlich die Bilanzen des Unternehmens, an dem er Anteile hat, liest. Ne? Und diese Art von Argumenten sind bisher auch vor Gericht gescheitert. Ne? Das heißt, es ist für Einzelinvestoren ein sehr schwieriger Weg.
Bert, vielen Dank für die Einschätzung und bis hoffentlich bald hier.
Sehr gerne. Danke.
Welche Aktien Profis gerade verkaufen und welche sie dafür kaufen, das lässt sich aktuell im Goldman Ranking ablesen. Und was genau das für Privatanlegerinnen und Anleger bedeutet, das erklärt uns jetzt der Handelsblatt Co-Teamleiter für Geldanlage und Märkte, Andreas Neuhaus. Hallo, Andreas.
Hallo Nele.
Grüß dich. Andreas, irgendwie sind es immer wir beide hier, oder? Jedes Mal, wenn ich Sendung habe, sind es deine Themen, die sich hier in dem Podcast aufdrängen. Das finde ich sehr schön.
Ja, mich freut es natürlich auch, wenn meine Themen ankommen. Ne? Ich tue mein Bestes.
Sehr gut.
Dafür sind wir ja da.
Sehr, sehr gut. So kennen wir das FZ-Ressort. Andreas, in dem Ranking, das wir heute besprechen, ist die Aktie von Nvidia ja eine von denen, die Profis gerade verkaufen. Hm? Was bedeutet das denn bitte? Das ist doch eigentlich der Superstar gerade.
Ja, absolut ist er. Was ich halt deswegen jetzt erstmal sagen muss, voranstellen muss bei meiner Antwort ist, die Profis sind ja schon sehr lange bei Nvidia investiert. Ne? Also ich habe nochmal geguckt, mindestens seit Februar sind die da sehr hoch im Ranking. Und in dem Zeitraum ist die Aktie um mehr als 300% gestiegen. Das heißt, wenn die Profis die Aktien verkaufen, heißt das jetzt erstmal wirklich nichts. Entscheidend ist immer, warum sie die Aktie verkaufen. Und da muss man eben sehen, durch den beschriebenen Kursanstieg sitzen die wirklich auf sehr, sehr hohen Gewinnen. Und dass die jetzt erstmal ein paar Gewinne mitnehmen, ist nicht weiter verwunderlich, würde ich sagen. Das kann auch wirklich reine Risikosteuerung sein bei denen. Also die Aktie ist einfach so weit gestiegen, dass dann auch der Anteil im Depot so groß geworden ist, dass die Profis dann ihre Abhängigkeit von Nvidia ein bisschen reduzieren wollen und deswegen ein paar Aktien verkaufen. Das heißt also, der Boom, der ebbt schon ein bisschen ab, sonst würden sie ja jetzt nicht verkaufen. Mhm. Aber die Profis steigen ja jetzt nicht komplett aus. Ne? Also Nvidia gehört immer noch zu den Top-Holdings, aber jetzt eben ein paar Aktien weniger.
Okay, welche Aktien verkaufen die Profis denn gerade noch? Und wenn ich es richtig sehe, geht es da auch wieder ein bisschen weiter mit dem KI-Thema, oder?
Also einen eindeutigen Trend sehe ich da wirklich bei KI-Aktien. AMD zum Beispiel, das ist ein Konkurrent von Nvidia. Oder Vertiv, die rüsten Rechenzentren aus. Da ist die Lage im Prinzip ähnlich wie bei Nvidia. Ein richtiges Verkaufssignal gibt es da eigentlich nicht. Bei AMD hieß es zwar zuletzt, dass die weniger Umsatz in China machen könnten, weil deren Prozessoren aus den Regierungsrechnern ausgeschlossen werden sollen, war alles nur ein Medienbericht. Aber grundsätzlich sind die wirklich gut aufgestellt. Meine Kollegen Joachim Hofer und Felix Holtermann, die haben das letztens dann auch mal recherchiert und sagten, das ist einer der größten Konkurrenten für Nvidia. Also da spricht eigentlich von geschäftlicher Seite wenig gegen die. Und bei Vertiv ist es eigentlich ähnlich. Die profitieren halt so lange als Rechenzentrumsausrüster, solange auch die Kapazitäten von Rechenzentren ausgebaut werden.
Okay, und nur um das nochmal zu verstehen, auch wenn diese drei Aktien, die wir jetzt besprochen haben, im Ranking die sind, die die Profis gerade eher verkaufen, ist das jetzt nicht das Signal für Privatanleger, oh Gott, Finger weg?
Also ich finde es halt schon irgendwie ein guter Indikator. Ne? Das hilft immer zu gucken, was die Profis machen. Aber es hängt ja eigentlich immer davon ab, wie beurteile ich selbst die Aktie und wie schätze ich die Gewinnaussichten von denen in den nächsten Jahren ein und wie sehe ich jetzt gerade die Bewertung. Und wenn ich dann eben zu dem Schluss komme, geschäftlich sieht super aus, Und Bewertung finde ich auch okay, weil die eben so stark die Gewinne steigern, dass sie in ihre Bewertung reinwachsen, dann würde ich mich jetzt von den Profis nicht verrückt machen lassen.
Okay, dann schauen wir doch jetzt mal auf die andere Seite, nämlich auf die Aktien, die Profis gerade kaufen. Die erste wäre da zum Beispiel die Aktie von der Bank Citigroup. Warum denn das?
Ja, also ganz genau kann ich es nicht sagen, muss ich jetzt sagen, ne? Weil ich habe natürlich nicht mit den 95 Profis gesprochen, die in dieses Ranking einfließen. Ich habe deswegen geschaut, was spricht aus Sicht von Experten für die Aktie. Und bei der Citigroup ist es erstens so, dass die Banken generell von der besseren US-Konjunktur profitieren. Dann vergeben halt die Banken mehr Kredite, haben dadurch mehr Einnahmen und während gleichzeitig auch weniger Kredite ausfallen. So. Zweitens waren die Zahlen zwar von Citigroup zuletzt schlecht, aber das lag vor allem daran, dass die in einem Umstrukturierungsprozess sind. Das heißt, die Kosten daraus haben das eigentlich gute Geschäft überlagert. Und deshalb ist die Aktie jetzt auch günstiger bewertet als andere US-Banken, wie zum Beispiel JP Morgan. Und drittens glaubt zum Beispiel Goldman, dass die Citigroup durch die Umstrukturierung demnächst mehr Geld für Aktienrückkäufe hat. Also deutlich mehr Geld. Und davon wird dann der Kurs profitieren. Die Aktien würden dann gekauft und aus dem Verkehr gezogen. Und das wird dann den Kurs stützen. Dort setzen bessere Bewertungen. Wer also dann auf die Citigroup-Aktie setzt, der setzt darauf, dass die Umstrukturierung klappt und auch geschäftlich sich dann auszahlt.
Ja, interessant. Gut, dann pflügen wir uns doch mal weiter durch das Ranking und auf Platz 9 finden wir da die API Group. Was kannst du denn da berichten?
Ganz ehrlich, ich hatte vorher wirklich noch nie von denen gehört.
Das, danke, ich auch nicht.
Das passiert schon mal, wenn ich solche Rankings dann habe. Ne? Vertiv kannte ich vorher auch nicht, bevor ich damals im November über die geschrieben habe, erste Mal. Ne? Also wie ich gelernt habe, das ist ein Industrieausrüster aus den USA. Gewissermaßen ist das also eine Wette auf eine gute Konjunktur. Die kümmern sich um Arbeitsschutz, Brandschutz, Reparaturen, Überwachung und so ein Kram. Was bei denen halt spannend ist, ist, dass die dadurch einen hohen Anteil an wiederkehrenden Einnahmen haben, ne? Eben durch diesen Wartungsaspekt. Die verkaufen also nicht nur die Brandschutzanlagen oder die Systeme, sondern warten die halt, wie gesagt, auch weiter. Und wenn man das schafft, ich sage jetzt mal so ein Abo-System zu etablieren, dann wird das in der Regel an der Börse dann auch honoriert.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Dann zu guter Letzt noch eine Aktie, die auch gerade in einer sehr, ja, wo das Unternehmen dahinter gerade in einer sehr spannenden Situation ist, nämlich Hess. Was ist da los?
Ja, absolut. Hess ist ein Ölkonzern. In dem Fall geht es aber weniger um Hess an sich, sondern darum, dass Chevron, also ein viel größerer Konkurrent, die übernehmen will. Und das Besondere ist, dass die Übernahme nicht in Cash abgewickelt wird, also die zahlen jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, 5 Milliarden in Bar, ne? Sondern Hess-Aktionäre bekommen pro Hess-Aktie 1,025 Chevron-Aktien. Und momentan liegt der Kurs von Hess unter dem vom Chevron. Das heißt, ich bekomme theoretisch jetzt über Hess-Aktien günstiger an Chevron-Aktien dran.
Und mit anderen Worten bekomme ich dann auch noch quasi Geld geschenkt, oder?
Ja, wenn es gut läuft. Ne? Deswegen muss ich ein Jein sagen. Also, bei so einer Übernahme ist es ja sonst, wie ich gesagt hatte, sagen wir, das wird in Cash abgewickelt. Dann steht die Aktie jetzt gerade bei 8 Euro und die sagen, wir kaufen die zum Preis von 10. Dann ist es normalerweise so, dass sich der Preis ganz schnell den 10 Euro annähert. Und je näher der Kurs an den 10 Euro ist, desto größer schätzt der Markt offensichtlich die Wahrscheinlichkeit an, dass die Übernahme klappt. So, damit sind wir jetzt bei Hess. Denn bei Hess kann die Übernahme noch platzen, weil es gibt Streitigkeiten, da geht es so um Anteile an einem großen Ölfeld und ob das wirklich die Anteile Hess gehören. Da läuft gerade ein Schiedsgerichtsverfahren. Und wenn das gegen Hess ausfällt, wird der Chevron-Deal platzen und Hess müsste auch noch eine Entschädigung an Chevron zahlen. Das heißt also, dann hättest du, bekommst du keine Chevron-Aktie, wenn du in Hess gehst, und hast dann auch noch die Hess-Aktie, die dann fallen würde, wenn der Deal platzt. Das heißt also, wenn ich die Hess-Aktie kaufe, wette ich darauf, dass die Übernahme durch Chevron klappt. Und das machen ganz offensichtlich gerade die Profis.
Okay, zum Schluss noch eine etwas andere Frage, weil in diesem Ranking sind da jetzt nur die Aktien aufgeführt, die eh schon zu den Top-Picks der Analysten gehören und meistens schon gut gelaufen sind. Macht es da überhaupt Sinn, als Anlegerin oder Anleger auf diese Aktien zu schauen, wenn ich mal so böse fragen darf?
Ja, der Kritikpunkt, der ist absolut berechtigt. Ne? Den sehe ich auch. Wir hatten hier, glaube ich, im vergangenen September oder so auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde es halt trotzdem interessant, denn zum einen bekommt man dadurch ein Gefühl, ne, wie sich die Profis gerade positionieren. Wenn man jetzt halt sieht, ne, die machen neben gerade ein paar Gewinne bei KI-Aktien mit, finde ich das erstmal einen guten Impuls. Kann man vielleicht dann selbst auch drüber nachdenken. Ne? Okay, ich habe jetzt schön Gewinne, vielleicht cash ich mal schon ein bisschen was ein. Und zum anderen heißt es ja, wenn eine Aktie schon steigt, heißt es ja nicht, dass die nicht mehr weiter steigen kann. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel Vertiv. Ne? Habe ich ja gesagt, im vergangenen September habe ich das erste Mal drüber geschrieben, über die. Ich habe vorher noch nie von denen gehört. Und die war da schon gut gelaufen zu dem Zeitpunkt. Seitdem hat sich der Aktienkurs aber nochmal verdoppelt. Das heißt, es hätte sich damals durchaus ausgezahlt, mit Vertiv tiefer auseinanderzusetzen. Und insofern würde ich auch sagen, macht das Ranking durchaus Sinn, dass man sich halt mit den Bestandteilen des Rankings mal auseinandersetzt.
Alles klar. Und damit hast du jetzt auch wieder gezeigt, warum du eigentlich so oft hier bei uns bist. Vielen Dank, Andreas, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Nele. Gerne.
Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und alternativ erreichen Sie uns auch immer über WhatsApp, Telegram und Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler für die Produktion der Sendung und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.